willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kulturen. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Ich bin Chris und heute ausnahmsweise alleine hier, da Stefan kurzfristig verhindert ist. Also ganz alleine bin ich zum Glück nicht, denn ich habe heute tolle Gäste. Doch bevor ich euch verrate, wer heute mit mir im Podcast ist, erzähle ich euch erstmal, wohin die Reise heute geht. Und zwar reisen wir heute ins wunderbare Indonesien auf die Insel Lombok. Lombok steht ja oft im Schatten ihrer großen Schwester und ich bin gerade erst letztes Jahr dort gewesen, fand es wirklich traumhaft und Lombok liegt da eigentlich nur eine Fährstunde von Bali entfernt, ist aber irgendwie doch ganz anders, ruhiger, ursprünglicher und vielleicht sogar ein bisschen ehrlicher. Um herauszufinden, was Lombok so besonders macht, habe ich zwei Gäste eingeladen, die sich dort richtig gut auskennen. Dominik und Elena von What's Next Reisen. Hi Dominik, hi Elena, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Meine Frau und ich, wir sind wirklich große Fans von eurem Blog, verfolgen euch schon viele Jahre. Vor ein paar Jahren sind wir irgendwann, ich glaube 2018 oder so, sind wir nach Indonesien und sind da irgendwie über euch gestolpert und irgendwie dann auch dabei geblieben. Deswegen freue ich mich besonders, dass ihr heute da seid und die Zeit gefunden habt.
Sehr gerne, das ist auf jeden Fall ein gutes Thema.
Ja, finde ich auch. Bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, werfen wir kurz einen Blick auf Lombok selbst, also wo die Insel liegt, wie sie aussieht. Und ich möchte mal ein paar Fakten liefern, damit wir am Schluss oder damit ihr alle da draußen wisst, über was wir sprechen. Also, Lombok liegt direkt östlich von Bali, getrennt nur durch die Straße von Lombok, ist gerade mal 35 Kilometer Wasser zwischen den beiden Inseln und trotzdem fühlt sich Lombok irgendwie doch ein bisschen wie eine andere Welt an. Die Insel ist rund 4700 Quadratkilometer groß, also ein bisschen kleiner als Bali. Aktuell leben hier etwa 3,5 bis 4 Millionen Menschen und die meisten entlang der Küste oder auch in den fruchtbaren Ebenen rund um den Vulkan Rinjani, der mit seinen 3726 Metern das Herz der Insel bildet. Und auch touristisch hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Vor rund 10 Jahren kamen etwa 1 Million Besucher pro Jahr nach Lombok. Inzwischen sind es ungefähr schätzungsweise 2,5 Millionen, also mehr als doppelt so viele. Zum Vergleich, auf Bali reisen jedes Jahr etwa über 16 Millionen Menschen an. Man sieht also, Lombok wächst deutlich, bleibt aber im Gegensatz zu Bali doch noch ein bisschen entspannter. Bevor wir jetzt über die tollsten Orte und abgefahrensten Strände sprechen, will ich euch natürlich unsere Gäste nochmal kurz vorstellen. Dominik und Elena leben auf Bali, sind viel in Indonesien, anderen Ländern Südostasien unterwegs und teilen auf ihrem Blog, Instagram, auf YouTube und in ihren Reiseführern ihre Einblicke ins Reisen und ins Leben. Sie haben unter anderem, und das ist der Grund, warum wir hier heute zusammensitzen, einen Lombok-Reiseführer veröffentlicht mit richtig coolen Insider-Tipps und Empfehlungen. Dominik, Elena, möchtet ihr uns mal ein bisschen was über euch erzählen, wer ihr seid, was hinter What's Next Reisen steckt und wie das alles so angefangen hat?
Ja, das ist eigentlich schon sehr gut gemacht, aber wie du schon gesagt hast, wir leben jetzt ungefähr seit 5 Jahren auf Bali, würde ich sagen. Und hier hat auch so ein bisschen vor aber ungefähr 10 Jahren, würde ich sagen, so unsere Liebe zum Reisen ein bisschen angefangen. Also eigentlich hat es bei mir angefangen, als ich das erste Mal auf Bali war, war ich direkt so begeistert irgendwie von dieser Insel und von dem, was man hier so erleben kann und auch wie günstig es ist. Also ich finde, man davor war immer nur so dieses Pauschalreise und irgendwie kostet ja schon auch viel Geld und kann sich nicht jeder leisten und man geht vielleicht 1-2 Wochen in Urlaub und dann war ich halt hier und war so, wow, man kann ja viel mehr erleben und muss dafür gar nicht viel Geld ausgeben. Und das habe ich so ein bisschen an Elena gebracht und habe ihr gesagt, lass doch noch mal ein bisschen länger verreisen. Und dann haben wir das auch gemacht quasi.
Und also ihr wart nicht gemeinsam dort auf der ersten Reise? Du warst
das erste Mal nicht. Das erste Mal war ich alleine mit Freunden und dann quasi sind wir, glaube ich, das erste Mal zusammen nach Sri Lanka und dann auf eine einjährige Weltreise und jetzt sind wir mittlerweile, weiß ich nicht, 6-7 Jahre unterwegs, würde ich sagen. Also wir sind da nie so richtig zurückgekommen. Wir haben aber auch tatsächlich schon seit der ersten gemeinsamen Reise angefangen mit YouTube. Also das war so das Erste, was ich machen wollte. Und da war wirklich einfach die Idee zu sagen, okay, es gibt so viel Cooles da draußen zu entdecken und es muss auch gar nicht teuer sein. Und genau das wollte ich halt den Leuten einfach zeigen, weil ich so das Gefühl hatte, dass voll viele Leute das verpassen und dass es so viele geile Sachen zu erleben gibt. Und so ist halt What's Next entstanden.
Du hast ja gesagt, die Liebe kam wahrscheinlich jetzt über diese erste Reise mit Freunden zustande. Wieso ist es dann irgendwie Indonesien geworden oder geblieben? Was hat euch da so besonders fasziniert?
Ich glaube am Ende wahrscheinlich, weil wir uns hier einfach am wohlsten fühlen. Also ich finde, das war auch immer, also wir waren dann ja schon in ganz vielen Ländern unterwegs, auf unseren Reisen quasi und machen das auch immer noch gerne. Also wir sind immer noch super gerne in anderen Ländern. Aber Bali war immer so dieser Wohlfühlort. Ich weiß auch nicht so, auch wenn man so reisen kann, ja auch anstrengend sein. Auch wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel, waren auch mal 2-3 Monate in Indien und dann irgendwann ist man so ausgelaugt und kann einfach nicht mehr, weil, weiß ich nicht, man so viele Eindrücke hat und ja, es manchmal einfach anstrengend ist, so zu reisen, gerade wenn man auch als Backpacker unterwegs ist. Und dann kam man immer so nach Bali und da war es irgendwie einfach, weiß ich nicht, so einfach, man ist so auf seinen Roller gesprungen. Die Leute sind so übertrieben nett, das Essen ist einfach lecker. Und man kann halt surfen gehen und man hat so irgendwie so ein Komplettpaket, was man in vielen, oder wir kennen zumindest kein anderes Land oder keine andere Insel erstmal, wo man das bekommt. Und deswegen sind wir mehr oder weniger auf Bali hängen geblieben. Haben aber auch schon in Indonesien dann super viele andere Inseln mittlerweile gesehen. Also Sumatra, Java, Flores, Sulawesi waren wir auch und natürlich auf Lombok auch schon 5-mal mindestens, glaube ich.
Ja.
Und ihr seid ja dann relativ schnell, oder ich weiß nicht schnell, aber ihr seid ja dann auch bald mehr oder weniger ausgewandert, beziehungsweise habt euch sesshaft gemacht auf Bali. Darf ich fragen, was ihr denn dann zuvor gemacht habt? Also ihr wart dann beruflich nicht gebunden in Deutschland, Europa? Oder wie habt ihr das gemacht, dass ihr dann nach Indonesien gehen konntet?
Ich war tatsächlich, habe in einem Hotel gearbeitet. Ich bin Hotelfachfrau, gelernte. Und wir haben damals bei der einjährigen Reise, habe ich ein Sabbatjahr genommen für ein Jahr und habe dann gesagt, okay, wir probieren das mal aus und hätte dann auch wieder zurück in meinen Job können. Und habe den dann abgesagt letztendlich und habe gesagt, okay, wir probieren das mit dem Reisen und es hat uns einfach richtig viel Spaß gemacht, gerade auch das mit YouTube und allem. Wir sind dann tatsächlich nochmal ein Jahr nach Deutschland gegangen nach der einjährigen Reise und da habe ich auch nochmal in einem anderen Hotel dann gearbeitet, aber wir haben dann quasi das alles aufgegeben und sind dann weiter. Und du?
Genau, ich hatte studiert quasi und dann habe ich so in dem Jahr, wo wir dann wieder in Deutschland waren, habe ich so ein bisschen probiert, meine Foto- und Videoskills zu verbessern sozusagen. Habe mich da ein bisschen in einer NGO quasi angeboten und da mich ein bisschen verbessert. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann gehen wir jetzt auf alles sozusagen und kündigen alles und gehen dann nochmal los.
Ja, genau.
Aber gar nicht mit dem Ziel, jetzt unbedingt auf Bali erstmal sesshaft zu werden, sondern da war eigentlich nochmal das Ziel zu reisen.
Genau.
Aber wir wissen ja, was dann irgendwann kam. Dann kam halt Corona und dann war halt erstmal nichts mit Reisen.
Ja, also das mit den Verbessern der Video- und Fotografie-Skills hat auf jeden Fall gut geklappt. Also ich bin auch in dem Bereich tätig und das war irgendwie ursprünglich auch das, warum ich dann irgendwie bei euch hängen geblieben bin. Dann natürlich über die Themen, die ihr erzählt habt, aber es war auch die Art und Weise, wie und gerade diese Bildsprache, Videosprache ist heute noch so, dass mich das immer sehr, sehr anspricht und meine Frau extra gesagt hat, ich soll ganz liebe Grüße ausrichten.
Das ist auch
ganz, ganz toll, ist ja immer voll am Start. Also das
heißt, liebe Grüße zurück an dieser Stelle.
Richtig aus. Und ja, und ihr da draußen auf jeden Fall guckt da auf jeden Fall schon mal in den YouTube-Kanal, Instagram-Kanal. Sprechen wir später nochmal genauer drüber, wo und wie ihr denn mehr über die beiden erfahren könnt. Also zurück zu Lombok. Du hast gesagt, ihr wart jetzt dann bestimmt schon 5-mal, an die 5-mal auf Lombok. Wann wart ihr denn das erste Mal dort?
Das erste Mal war wahrscheinlich so um 2017. Ne, wir sind immer relativ schlecht, das genau zu erinnern, aber es ist schon sehr lange her. Und da gab es auf jeden Fall deutlich weniger Straßen, als es jetzt da gibt. So viel weiß ich auf jeden Fall noch. Also wir sind da über Schotterpisten immer zum Strand gefahren und sowas. Deswegen, das war auf jeden Fall schon gut lange her. Und da gab es auch noch kein Restaurant, an was ich mich erinnern kann, oder? Da gab es maximal so eine kleine Warungbude, die so eine Wood-Fired Pizza war dann ganz cool. Das war schon so das schickste Essen, was es gibt. Also das ist auf jeden Fall schon ein bisschen her.
Ja, ich habe vorhin in diesem Lombok-Blog ja kurz mal so die Zahl genannt, dass es vor 10 Jahren etwa 1 Million Besucher waren, jetzt 2,5 Millionen. Ich war das erste Mal 2010 auf Lombok, allerdings mehr oder weniger nur auf der Durchreise. Und ja, ich finde, das hat sich schon merklich verändert, ne? Können wir später mal vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber das heißt, ihr habt irgendwie hat Lombok so gefallen gefunden, dass ihr euch dann entschieden habt, einen Reiseführer zu gestalten. Wie kam es dazu, dass ihr den Reiseführer gemacht habt über Lombok?
Also wie gesagt, wir waren ja schon oft da und wir haben ursprünglich den ersten Reiseführer, der war für Bali, weil das so das logische Konsequenz war, da wir halt hier leben und wirklich die Insider-Tipps haben quasi. Und dann haben wir aber auch gemerkt, dass es halt auch viele Leute gibt, die sagen, okay, Bali ist jetzt vielleicht nicht mehr das, was ich mir von meiner Indonesien-Reise wünsche. Und da war für uns die nächstlogische Insel und für die meisten, die herkommen, tatsächlich auch Lombok, weil es halt super nah dran ist, weil es irgendwo auf eine Art und Weise ähnlich ist, müssen wir aber auch nochmal im Detail drüber sprechen. Ja. Und weil ich finde auch, dass es so eine Insel ist, wo man einfach auch einen guten Reiseführer drüber schreiben kann und weil man die Insel auch gut bereisen kann. Also es ist halt so eine Insel, die ist irgendwie nicht zu groß, nicht zu klein, die ist nicht zu touristisch, aber auch nicht ganz zu untouristisch und deswegen kann man das wirklich gut zusammenfassen, gute Tipps reinpacken und dann sich wirklich so eine coole Route zusammensuchen und da halt durchreisen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel über Java reise, dann muss ich natürlich vielleicht mir 2, 3 Orte raussuchen, weil sonst bin ich irgendwie 4 Monate unterwegs. Und das ist halt so das Coole auf Lombok. Und deswegen dachten wir, okay, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal einen Reiseführer machen mit guten Tipps, dass die Leute auch wirklich wissen, was sie sich anschauen sollen. Weil es halt irgendwie aber auch dann noch so, sag ich mal, trotzdem noch irgendwie unbekannt ist, die Insel. Und dann ist es natürlich auch schwieriger, Tipps online zu finden. Und dann kommt es natürlich gut, wenn man das alles so in einem Reiseführer übersichtlich hat.
Wollt ihr zu dem Reiseführer ganz kurz mal noch was sagen? Also wie ihr den aufgebaut habt, was man darin findet? Also ist es ein klassischer Reiseführer, der sich eben an praktischen Tipps orientiert? Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, also wir versuchen, so das Wichtigste ist für uns eigentlich immer, dass man es gut so in die Regionen aufteilt, dass man halt auch weiß, wo man landet, weil ich finde, es ist nicht so, ich weiß nicht, wenn man, also man kann, finde ich, immer in richtigen und falschen Regionen landen. So, es ist, die Ecken sind immer ganz unterschiedlich, auch wenn es die gleiche Insel ist. Und ich finde, dann ist immer gut zu wissen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Süden gehe, dann gehe ich da hin, um zu surfen. Wenn ich jetzt vielleicht in den Norden gehe, gehe ich da eher hin, um mir Wasserfälle anzuschauen oder einen Vulkan zu besteigen. Also, dass man überhaupt erstmal weiß, wo man hingeht. Und dann machen wir in den einzelnen Regionen auf jeden Fall, dass wir noch geile Restaurants und sowas reinpacken, dass wir auch coole Hotels drin haben, ne, dass man auch gute Tipps da einfach hat. Viele Hotels, wo wir auch selber schon waren, teilweise mit Rabatten und sowas. Und dann, dass man nicht ganz ohne Plan hinkommt, auch erstmal, dass man halt weiß, wie ist die Anreise, wie sieht es mit dem Visa aus und so weiter. Also so ganz klassische Tipps einfach. Und da wir auch so oft da waren und so viele Pins auf unserer Google Maps Karte haben, haben wir die auch noch mit reingepackt, dass die Leute direkt drauf zugreifen können quasi und so eine coole Map haben mit einer Übersicht über ganz Lombok.
Ja, das ist, glaube ich, auch immer was, eben, was gerne gesucht wird, dass man so einen ganz konkreten Tipp bekommt. Ich habe im Vorfeld, als ich mit einer Freundin gesprochen habe, erzählt, dass wir heute zusammen den Podcast aufnehmen. Und dann meinte sie, die waren jetzt im Frühjahr, glaube ich, dort und sagte, ach, sie hat einen der Hoteltipps aus eurem Reiseführer gezogen und kam da ganz konkret über euren Reiseführer auch hin. Und es ist ja häufig so, dass man natürlich Empfehlungen geben kann, welche Region, welcher Ort. Aber manchmal ist es auch ganz nett, einfach so direkt mit der Nase drauf gestoßen zu werden, ne? Und so einen konkreten Tipp einfach zu bekommen.
Ich finde auch manchmal, ich finde auch manchmal, schaut man sich ja quasi unseren Kanal an und sieht dann, die ticken so ein bisschen wie ich selber und dann empfehlen wir ein Hotel und dann wirkt es auch gleich nochmal irgendwie anders, weil man dann denkt, wenn die das cool finden, finde ich das auch cool, weil wir haben irgendwie so die gleiche, den gleichen,
Wir sind nicht der Autor vom Lonely Planet.
Genau, das stimmt. Genau. Und dadurch finde ich das ganz cool. Wir versuchen auch tatsächlich manchmal so bei Restaurants zu sagen, oh, probiert unbedingt das Gericht oder diese Nachspeise noch oder irgendwie sowas. Weil ich manchmal auch das Gefühl habe, man geht dann zwar in das Restaurant oder in das Warung und verpasst dann sozusagen diese eine Sache, die wir ganz besonders toll da finden. Und da schreiben uns dann auch immer wieder Leute und sagen, oh, voll cool, dass wir das eine dort probiert haben. Und dann ist einfach cool zu sehen und zu hören.
Ja, ich habe das im Kleinen bei mir auch häufiger, wenn dann mich Leute irgendwie aus dem Umfeld ansprechen und ich bekomme dann meistens irgendwie noch ein Bild geschickt irgendwie von dem Essen, das ich dann empfohlen habe. Ich sage, geh mal da an die Ecke und da musst du unbedingt diese Suppe essen.
Genau.
Und dann kriege ich mal, und dann heißt es immer, ja, voll cool, danke für den Tipp, wären wir jetzt nie drauf gekommen. Und ich glaube, das ist dann eben so das, was den Mehrwert auch ausmacht. Und wie du, Elena, sagst eben, dass man sucht sich ja gerade auf Social Media eben die Kanäle aus, wo man sich am ehesten noch mit identifizieren kann, wo man eben sagt, hey, da habe ich das Gefühl, da sehe ich mich wieder oder da ist der Stil gleich beim Reisen, eben die Art des Reisens. Und deswegen sehr cool, dass ihr da auch dann konkrete Tipps mit reingebt. Ich habe es gerade schon etwas angerissen. Ihr kennt Bali ja wahrscheinlich relativ gut, ich will nicht zu sagen in- und auswendig, und Lombok nach den vielen Besuchen wahrscheinlich ähnlich gut. Wie gesagt, ich war gerade auch letztes Jahr auf beiden Inseln und habe eben da auch schon deutlich wahrgenommen, dass sich hier einiges tut. Und die Inseln halt trotz ihrer geografischen Nähe doch recht unterschiedlich sind. Was würdet ihr denn sagen, was unterscheidet die beiden Inseln für euch am allermeisten? Was würde euch da als erstes in den Sinn kommen? Wo ist der größte Unterschied zwischen Bali und Lombok?
Ich denke, als allererstes sticht die Religion und Kultur raus. Lombok ist ja muslimisch, wie fast ganz Indonesien, und Bali ist hinduistisch. Und somit ist es einfach irgendwie ein ganz anderer Flair, ein ganz anderer Vibe. Viele Frauen tragen Kopftuch, viele Männer, es gibt viele Moscheen, es gibt eine ganz andere Religion und eben somit auch irgendwie eine ganz andere Kultur wie Bali. Und deswegen finde ich auch, sind die Inseln irgendwie total unterschiedlich.
Ja,
und darf ich finde, also man merkt, ja. Ich habe da direkt eine Frage zu, und zwar, meint ihr, dass das auch einer der Gründe ist, warum eben vielleicht Leute seltener oder vielleicht erst später Lombok auf dem Schirm haben? Eben gerade dieser religiöse Faktor?
Ja, ich glaube, vielleicht macht es einem Bali einfacher, weil, keine Ahnung, ich kann halt hinkommen und dann Bintang trinken sozusagen.
Ja, genau.
Und also Bier, für die, die es nicht wissen. Und in Lombok kann man das mittlerweile auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht da länger gedauert hat und dass die am Anfang gar nicht vielleicht so Lust auf den Tourismus hatten aus dem Westen und deshalb vielleicht Bali da auch offener war. Und ich finde, am Ende entscheidet ja auch so ein bisschen die Insel, wie viele Leute vorbeikommen oder nicht, indem man halt irgendwie, weiß ich nicht, große Hotels oder sowas baut oder eine Infrastruktur schafft. Und ich glaube halt, Lombok hat halt diese Infrastruktur in vielen Teilen noch nicht. Und dann kommen halt auch, sag ich mal, die normalen Urlauber kommen eher nicht vorbei, sondern wirklich nur die Leute, die so ein bisschen Abenteuer suchen. Und das kann sicherlich auch mit der Kultur zusammenhängen.
Ja. Ich denke auch die so Beachclubs und sowas, also gerade diese Partykultur gibt es ja auf Lombok nicht so, was auch mit der Kultur und Religion wahrscheinlich wieder zusammenhängt.
Ja.
Und die Leute werden natürlich nicht abgeholt und gehen wahrscheinlich nicht nach Lombok, sondern bleiben wahrscheinlich eher hier auf Bali.
Man hört immer auch wieder, dass eben Lombok eben das ruhigere Bali sei. Ne? Eingangs, ich habe die Größe angesprochen, dass es so ähnlich groß ist, vielleicht ein bisschen kleiner. Wir gehen später nochmal so ein bisschen auf die Geografie der Insel ein, aber die ist ja doch, mal vorwegnehmen, schon ähnlich. Also ist Lombok dann einfach das ruhigere Bali? Stimmt das oder greift das dann am Ende doch irgendwie zu kurz?
Ja, das finde ich immer echt schwer zu sagen. Ich finde, eigentlich stimmt es nicht, weil ich finde, man kann, weil es halt durch die Kultur schon so unterschiedlich ist, und ich glaube auch selbst Flora und Fauna sind sehr unterschiedlich.
Ja.
Und deswegen, also klar, ich kann verstehen, wenn man das sagt, weil irgendwie, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich nur nach Bali komme, um zu surfen und am Strand zu chillen, sage ich mal, dann kann ich das auch auf Lombok finden. Also wenn ich da in bestimmte Orte fahre, da gibt's auch gute Restaurants, gute Cafés und super Surfspots. Und dann habe ich irgendwie das ruhigere Bali sozusagen. Aber wenn ich jetzt alles vergleiche, also Kultur, Landschaft, was man sich alles anschauen kann und so weiter, dann ist Lombok einfach auch irgendwie eine andere Insel. Mhm.
Man merkt ja schon, dass es sich trotzdem aktuell verändert. Ist es noch ein Geheimtipp? Die Zahl der Touristinnen und Touristen nimmt zu. Man hört aber auch immer wieder jetzt so von größeren Bauprojekten. Wird die Insel touristischer? Ist es immer noch ein Geheimtipp? Wie ist da so eure Einschätzung?
Ich würde sagen, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich nur fast in einer Region, und zwar im Süden. Bei Kuta rum, also da passiert sehr viel, aber ich habe auch das Gefühl, dass da gerade viele Leute hingehen, die auch auswandern wollen, also so diese so gesagt haben, irgendwie, ja, Bali ist mir jetzt zu voll, ich will aber in Indonesien leben, deswegen baue ich mir jetzt ein Haus in Lombok so ungefähr. Natürlich aber geht es auch in eine andere Richtung, also da wurde ja auch viel vom Staat investiert, die haben da ja so eine Rennstrecke gebaut und wollen da ja auch so ein bisschen noch einen anderen Tourismus holen, und das merkt man auf jeden Fall, also da ist schon deutlich mehr los, aber trotzdem finde ich irgendwie, also es ist halt diese gefühlt diese eine Straße in diesem Ort und dann noch ein bisschen drumherum, aber wenn du dann so an die Strände fährst oder so, also noch ist da nichts außer so Holzhütten, und das ist ganz anders als hier, also hier ist es ja, auf Bali ist ja alles sehr dense und sehr bebaut, und in Lombok hast du eigentlich keinen Verkehr. Du hast keine Gebäude oder sowas, sondern du hast viel mehr Natur und leere Strände, und deswegen ist es schon noch deutlich weniger bebaut als auf Bali. Und man merkt in dem einen Ort vielleicht, dass der Tourismus kommt, aber ja, das ist nicht zu vergleichen mit Bali, finde ich.
Ist es dann automatisch auch etwas für alle, denen Bali gut gefällt? Ist es automatisch was für, also ein Ziel für Leute, die was Bali Ähnliches suchen, oder eher ein Ziel für Leute, die bewusst was anderes machen möchten? Du hast gesagt, es ist ein bisschen mehr, es wird ja immer dieses Ursprünglichere, was ich jetzt schon ein, zwei Mal gesagt habe. Du hast auch gesagt, mehr Abenteuer. Also es ist vielleicht alles nicht ganz so einfach, aber jetzt auch nicht ultra kompliziert.
Ich glaube, Lombok ist an sich erstmal auch einfach zu bereisen, aber es ist an sich deutlich ruhiger als Bali. Also ja, ich finde schon, es ist für Leute, was die einfach was anderes suchen oder die vielleicht einfach noch zusätzlich was anderes sehen wollen, also neben Bali, ne, dass man das irgendwie vielleicht sogar verbindet, weil es ist einfach irgendwie eine gute Mischung aus Ruhe, aber auch eben Natur, und man kann irgendwie viel erleben und machen, aber es ist eben nicht ganz so überfüllt und so viel los wie auf Bali, aber an sich ist es easy zu bereisen, also ja.
Ich glaube auch, dass es eine gute Alternative ist. Also kommt drauf an, was man auf Bali sucht, aber wenn man jetzt so, sag ich mal, das sucht, was wir auch gesucht haben, oder? Also einfach eine Indonesien-Erlebnis erstmal, nette Leute, gutes Essen, vielleicht surfen gehen will, oder auch, man kann ja auch, es gibt auch auf Lombok Reisfelder, es gibt auf Lombok auch schöne Inseln.
Es gibt auch fancy Restaurants.
Genau,
und sowas,
ja, genau, gibt es mittlerweile auch. Genau. Also es ist schon ähnlich dann in der Hinsicht, ne? Ähnliches Reiseerlebnis.
Könnt ihr euch dann vorstellen, dass Lombok irgendwann einen ähnlichen Status oder eine ähnliche Bekanntheit erlangen wird, wie es Bali hat? Oder traut ihr der Insel zu, dass sie noch eine Weile so bleibt, wie sie aktuell ist?
Ja, also eine Weile, ja, oder?
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, Lombok verändert sich auf jeden Fall. Da kommt immer mehr, aber es ist deutlich langsamer als Bali. Und ich glaube aber auch, dass Lombok nicht unbedingt den gleichen Status wie Bali erreichen wird. Zumindest nicht in sehr kurzer Zeit.
Und auch im guten Sinne.
Ja, genau. Bali ist wirklich extrem, auch gerade aktuell oder in den letzten 5 Jahren extrem am Kommen seit Corona. Also es ist wirklich unfassbar, wie viel gebaut wird. Ja. Und es wird auch viel auf Lombok gebaut, aber einfach nicht so viel und so schnell und so.
Nee. Ja. Ich glaube, also wenn, also ich meine, es ist alles möglich hier. Es hat sich auch sehr schnell auf Bali verändert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke, also Kuta, habe ich ja schon oft gesagt, ist auf Lombok ein bekannter Ort. Und ich sag mal, eine Stunde ungefähr davon nördlich ist ein Ort, der heißt Eckers. Und der hat sich, würde ich sagen, in den letzten 10 Jahren eigentlich gar nicht verändert. Also vielleicht ist da ein Restaurant dazugekommen oder sowas. Oder ein Hotel dazugekommen, ich weiß es nicht. Aber da ist gefühlt immer noch gar nichts los. Da sind, glaube ich, auch die Straßen noch nicht mal ausgebaut. Ich bin mir nicht sicher. Und deswegen würde ich sagen, es verändert sich vielleicht in Teilen, aber im Großen und Ganzen dauert das schon noch lange.
Musik. Ja, du hast jetzt schon den ein oder anderen Ort genannt. Lasst uns also mal ein bisschen über die Insel sprechen. Lombok ist ja doch gar nicht so klein. Wir haben ja schon ein paar Fakten genannt, aber vielleicht könnt ihr beide uns Lombok mal noch kurz vorstellen. Wie kann man Lombok geografisch grob einteilen? Was erwartet so die Reisenden in den einzelnen Regionen der Insel?
Also ich finde, eigentlich ist das Bekannteste wahrscheinlich ist der Westen erstmal, weil da sind die Gilis. Und die Gilis denken vielleicht viele Leute auch, dass die zu Bali gehören, aber die gehören ja schon immer zu Lombok sozusagen. Und die sind ja auch schon mit Bali so ein bisschen groß geworden. Ich weiß gar nicht, warum. Und da geht man, würde ich sagen, vor allem hin zum Tauchen oder einfach um so dieses Inselleben zu haben, weil die Gilis, ich glaube, Gili bedeutet auch einfach nur Insel. Und es gibt auch mehr als 3 Gilis. Ich glaube, es gibt sogar über 12 Gilis. Und also wenn da die Leute Bock haben, ne, wenn ihr Bock habt, ein bisschen auch was anderes zu sehen, dann nicht auf die 3 bekannten Gilis, sondern zum Beispiel auf Gili Asahan. Aber die sind auch, wie gesagt, alle im Westen der Insel. Und dann würde ich sagen, wenn man surfen will und wenn man so ein bisschen noch dieses Bali-mäßige haben will, also zumindest das, was für uns Bali ist, was so einfach surfen ist, so ein guter Vibe, lecker Essen und sowas, dann würde ich in den Süden gehen. Da ist vor allem Kuta und Selong Belanak sehr bekannt, aber auch, wie gesagt, Eckers zum Beispiel, aber die ganzen bekannten Surfspots und so von Lombok sind alle im Süden. Und das ist, würde ich aber dann auch sagen, wo viele Leute hingehen, die zum Beispiel auswandern, aber auch wiederum finden sie, sind da unten die schönsten Strände. Also Süden ist schon sehr, sehr schön auf jeden Fall. Dann gibt's noch so, würde ich sagen, Zentral- und Nord-Lombok. Das ist dann so wirklich, du hast einmal diese Reisfelder, also vergleichbar mit Ubud auf jeden Fall, teilweise noch viel krasser, weil da halt viel weniger los ist. Und dann hast du da aber auch, was man im Inland immer hat, Berge, Wasserfälle. Es gibt den Rinjani, den man besteigen kann. Das ist auch so ein 3-Tages-Track oder ein 2-Tages-Track, glaube ich. Ist auch mega krass. Der, glaube ich, auch einer der höchsten Berge in ganz Indonesien. Also ist auch richtig cool. Und dann gibt's noch den Osten. Da ist aber sehr wenig los, würde ich sagen. Da gibt's auch ein paar Tauchspots, aber ich würde sagen, der Osten ist somit die Ecke auf Lombok, die kaum erkundet ist.
Ein paar Orte hast du ja schon genannt. Wollen wir mal auf ein paar konkreter eingehen? Könnt ihr mal da noch ein paar Orte nennen, die sich zu bereisen lohnt und was man denn dort besonders machen sollte, wenn man dort ist?
Also die bekanntesten Gili-Inseln sind ja Gili Air, Gili Meno und Gili Travangan. Und die sind auch ähnlich, würde ich sagen. Und das ist wirklich, wie gesagt, Schnorcheln. Man kann auch feiern. Aber wir gehen dahin, um irgendwie am Strand zu chillen.
Genau, ich glaube, was diese 3 Gilis vor allem ausmachen, ist, da gibt's keine Roller, also es gibt nur Fahrräder, man läuft oder es gibt noch so Kutschen, mit denen man da unterwegs ist. Aber es gibt gar keine Roller, was ein total komisches Gefühl ist, weil es eigentlich relativ ruhig ist und ganz klein eben die Inseln sind. Also man kann da in ein paar Minuten, sage ich mal, oder Stunden eben um die Insel rumlaufen. Und man hat eben dieses Inselgefühl, man kann schnorcheln, es gibt coole Schnorchelspots eben um die Insel herum und hat irgendwie so richtig dieses ganz langsame, entspannte Inselfeeling eigentlich.
Das ist schon geil. Und wenn dann das dann zu voll ist, dann würden wir, so als kleinen Geheimtipp, wäre dann Gili Asahan zum Beispiel. Genau. Das ist eine der Secret Gilis. Die ist auch ein Stück weit weg, aber da ist halt wirklich gar nichts. Also da ist, glaube ich, ein Resort. Vielleicht gibt es mittlerweile auch 2, ich weiß es nicht. Genau. Und da hast du wirklich komplett Ruhe. Da gibt es, glaube ich, nicht mal Fahrräder. Da kannst du nur zu Fuß rüberlaufen. Ja. Hast schöne Schnorchelspots auch drumherum und ist schon ziemlich cool auf jeden Fall.
Genau, da kann man ein bisschen mit dem Kanu fahren, ein bisschen schnorcheln, lesen, sonnen und sowas. Und dann auch ganz entspannt eigentlich da chillen.
Ja. Dann finde ich noch
Touren. Ja. Ne? Ja. Also so Touren, wo man mehrere von den Secret Gillies, glaube ich, ansteuert.
Ja.
Genau. Ja. Und ich glaube, also wir haben dieses Jahr, das war für die Kinder ganz cool, eben auf den Gilis hat man auch die Möglichkeit, ja, also auf den auf Gili Meno Air und Travangan, wenn man Glück hat, einfach auch zum Beispiel Schildkröten direkt am Strand oder unweit des Strandes zu sehen.
Ich glaube, es gibt sogar einen Schnorchelspot, der heißt Turtle Point, glaube ich.
Turtle Harbor. Wahrscheinlich gibt's den,
und das sind auch, genau. Ja, das stimmt. Und die sind auch echt riesig, finde ich. Und da war noch, also ich glaube, die sind unten am Boden, essen die, glaube ich, oder lassen sich säubern oder sowas. Und da waren echt, also da waren, die sind riesig und das waren noch so viele Schildkröten, wo wir da waren. Das ist schon cool.
Ja, ich habe damals auch also 2010 war ich auch auf den Gilis, dann Trawangan damals das erste Mal. Und auch da bin ich ins Wasser und ich habe irgendwie gar nicht damit gerechnet. Und dann war da wirklich eine, die war bestimmt einen Meter groß oder 80 Zentimeter groß.
Ja, ja, das sind relativ schon groß, sind echt groß. Ja, ja, auf jeden Fall.
Und ja, das war ganz cool. Da konnte man die so ein bisschen beobachten. Und da gibt's ja bei den, also man kann da von den Inseln runter eben sich entweder eine Tour anschließen oder man kann man sich mal ein Boot mieten, wenn man ein paar Leute ist. Die haben oft auch ja eben diese Glasböden.
Also ja, genau.
Gibt genügend Spots und ganz viele Tauchschulen, glaube ich. Ich weiß von einigen, die dort ihren Tauchschein gemacht haben.
Ja, ja, unser Freund hat da auch eine Tauchschule tatsächlich. Ich glaube, der hatte die erste Tauchschule auf Gili Air. Und der sagt zum Beispiel, das ist auch sehr bekannt für, wenn man Haie sehen will. Also so Reef Sharks und sowas gibt's da auch coole. Da muss man ein bisschen weiter runter. Also beim Schnorcheln ist schwierig. Freut vielleicht auch die einen oder anderen, die Angst haben vor Haien. Deswegen macht euch keine Sorgen. Die sind eher so auf 20, 30 Meter, glaube ich. Aber wenn man das sehen will, ist geil.
Ja, okay, cool. Was gibt's noch vor Ort? Wo können wir noch hinreisen?
Also Kuta haben wir schon ganz oft genannt, ne? Kuta haben wir schon ganz oft genannt, das ist so unser Herz eigentlich, weil wir halt einfach gern surfen und da es einfach gerne sind. Aber vielleicht was nebenan ist, ist Selong Belanak, das sind glaube ich 45 Minuten weiter. Mhm. Und das finde ich, das ist so das Gleiche, was Kuta hat, also Surf, Cafés und so, aber nochmal viel ruhiger. Deswegen empfehlen wir den Ort auch immer gerne.
Und ist das
ist auch schon ziemlich schön. Ja, genau. Das ist der Büffelstrand, genau. Und alles, was da drumherum ist. Und wenn man dann vom Büffelstrand zum Beispiel nochmal 30 Minuten zu dem nächsten Strand fährt, da hast du da einfach so eine Sandbank quasi im Meer. Da sind keine Leute. Und wenn du da bei Low Tide gehst, kannst du auch einfach so durchs Meer durchlaufen, bis auf die Sandbank. Und
dann hast du so deine eigene Insel,
ja, genau. Ja, genau. Wenn du da dein Barbecue mitbringst oder so. Musst nur aufpassen, dass das Wasser nicht kommt.
Aber, genau. Ja. Und gerade da in Kuta, Selong Belanak, sind die Strände halt auch richtig, richtig schön.
Ja, ist schon krass.
Also wie du ja vorhin auch schon angesprochen hast, die Strände in Lombok können schon richtig, richtig schön sein. Da kann Bali fast nicht mithalten, würde ich sagen.
Genau. Nee. Und vor allem, ja, ich weiß, wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber wir haben jetzt auch ein Baby seit 10 Monaten. Und die Strände in Lombok generell sind einfach auch kinderfreundlicher, ne? Also auf Bali ist ja alles voller, also da brechen die Wellen immer meistens bis vorne an den Strand sozusagen. Und in Lombok hast du halt immer diese riesen Buchten mit so einem weißen Sandstrand.
Genau,
und vorne ist das Meer halt super ruhig, genau. Ja. Und auch super blau.
Ja.
Ja, super seicht. Super blau, genau. Wir waren Tanjung An, auch Strand in der Nähe ist wahrscheinlich der bekannteste Strand in der Nähe von Kuta.
Da gibt's auch schon, ja.
Gibt's ja auch ein paar Warungs am Strand, aber das ist, finde ich, oder war zumindest letztes Jahr, als ich dort war, noch alles sehr gemäßigt. Also das waren eher dann wirklich kleine Holzhütten, die hatten auch irgendwie liegen, gab's was zu essen, was zu trinken. Ich habe jetzt mal gehört, da soll auch ein bisschen was passieren, irgendwie bautechnisch.
Ja,
also,
ja, da ist auch schon.
Da ist schon, ja, die Warungs gibt's jetzt alle gar nicht mehr, tatsächlich. Also die haben das vor 3 Monaten oder so, würde ich sagen, abgerissen.
Genau, also diese ganzen Warungs sind weg. Ich habe aber jetzt schon ein paar Stories auch gesehen, also die haben jetzt ihre Beanbags aufgebaut, weil diese Blechhütten quasi, die mussten alle weichen.
Die waren illegal sozusagen.
Genau, und die haben jetzt quasi so fliegende Händler, sag ich mal, nur noch mit Beanbags und keine Schirme mehr und so, weil da wohl auch ein sehr großes Hotel gebaut werden soll. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für eins von irgendeiner größeren Kette. Was natürlich mega schade ist.
Ja, wir hoffen, dass der Platz am Strand groß genug ist, dass irgendwie beides am Ende hinpasst.
Ja, genau. Ja. Weil gerade diese ganzen kleinen Warungs da machen das ja alles aus. Also
dabei haben wir unser Lieblingscurry.
Ja, aber ich meine, ihr habt ja auch gesagt, es ist ja, man muss nicht weit fahren, um zum nächsten schönen Strand zu kommen. Eben.
Ja, das stimmt.
Ihr habt es auch erwähnt, eben die Strände sind ein bisschen unterschiedlich. Also ich finde, sie sind weißer als auf Bali. Das Wasser ist noch blauer und eben viel seichter und ruhiger, was es gerade für Familien, glaube ich, ganz angenehm macht. Ja, wollen wir weitergehen. Was gibt es noch für also Ziele, die ihr empfehlen würdet?
Ich finde, also was man auch so ein bisschen kennt, ist dann Tete Batu. Das ist auch, glaube ich, nur eine Stunde von Kuta, dann würde ich sagen. Und das ist so das Ubud in Anführungszeichen von Lombok. Ist aber ganz weit entfernt von Ubud, aber man sagt es halt so, weil da sind halt auch Reisfelder. Und das ist halt auch sehr schön, wirklich im Grün. Und du hast halt so ein paar Gästhäuser, sag ich mal. Und die sind auch natürlich mit in den Reisfeldern irgendwie drin. Irgendwie einfach, aber irgendwie trotzdem gemütlich, wie halt, finde ich, immer Gästehäuser in Indonesien eigentlich sind. Und dann würde ich sagen, ist das eigentlich so, dass fast jedes Gästehaus auch so Trekkingtouren anbietet, weil du hast halt da diese unberührte Natur und es ist irgendwie cool, einen Guide dabei zu haben, der dir so ein bisschen was erzählt. Hier wächst irgendwie, was weiß ich, Tabak und hier wächst Chili und dann hat man halt die ganze Zeit den Blick auf diesen riesen Vulkan, den Rinjani, und dann hast du noch einen Wasserfall auf einmal, den du besuchen kannst und dann kannst du halt so Trekkingtouren da lang machen und so ein bisschen auch diese, ja, also es klingt irgendwie so, als wäre da viel los, aber im Endeffekt ist das wirklich ein ganz kleines Dorf und du hast da so richtig geile lokale Experience auf jeden Fall schon, wenn du da vorbeischaust und das finden wir auch, ist auf jeden Fall richtig cool.
Also ist auf jeden Fall, ich würde mal behaupten, mein Lieblingsort auf der Insel. Wir waren letztes Jahr dort, als wir auf den, wir sind nicht auf den Rinjani, sondern es gibt noch einen zweiten Berg, auf den man hoch kann. Das ist der Mount Sankariang heißt der. Der ist ein bisschen niedriger. Okay. Den kann man mit einer Übernachtung oben auf dem Berg machen. Das vielleicht als Empfehlung für jene, die sagen, mir ist das irgendwie, weil also der Rinjani, das ist schon,
eine Ansage.
Eine Ansage, ja. Und auch mit zwei Nächten, also es gibt drei Nächte, zwei Nächte und ja, ich kenne einige Leute, die es gemacht haben, die gesagt,
auch nicht dabei.
Ja, das stimmt. Also deswegen ist eine coole Alternative, ist auch super anstrengend, weil du da, glaube ich, in 36 Stunden auch irgendwie 2800 Höhenmeter rauf und wieder runter
gehst. Und das ist ja auch warm, ne, habe ich gehört, in Indonesien.
Bisschen soll, also ich erinnere mich nicht so ganz dran, aber ja. Und was aber ganz cool war, wir waren eine Gruppe von 4 Leuten und wir waren komplett alleine. Es war kein Mensch außer uns da. Wir haben da im Zelt übernachtet und haben dann auf der anderen Seite den Rinjani dann die Leute gesehen, wie sie mit den Lampen, Stirnlampen den Berg hoch sind. Und wir hatten da mit unseren Guides ein komplettes Camp für uns alleine. Deswegen war richtig cool.
Das ist cool.
Das ist halt Lombok, ne? Also das kann man halt auf so einer Insel noch machen. Und es ist auch geil, dass man dann den Rinjani sieht. Vielleicht ist das sogar der bessere Berg. Ist ja blöd, vielleicht, wenn man auf dem Rinjani steht, dann sieht man ja gar nichts.
Ja, aber das ist ja, was, glaube ich, Lombok ausmacht. Ne? Wir haben jetzt über den Tanjung angesprochen, da gibt es dann vielleicht 5 Kilometer weiter einen Strand, der ähnlich ist, wird den vielleicht einfach nicht so viele Leute kennen.
Absolut,
Und dafür ist eben die Insel auch noch nicht so dicht besiedelt und so voll, dass es eben diese Orte nicht mehr gibt. Und ein letztes zu Tete Batu, das wollte ich auch nochmal irgendwie loswerden. Und zwar, wir haben, man merkt da, das sind auch nicht viele Leute da. Also, wie ihr gesagt habt. Und wir hatten neben unserem Homestay so einen kleinen Sportplatz und da war so eine Schulklasse, so eine reine Mädchenklasse. Die haben da gerade irgendwie Sportunterricht gehabt und meine Tochter ist mit ihrer Freundin dann darüber und die haben die dann so direkt abgeholt und die haben dann auf einmal, ich glaube, 2 Stunden miteinander gespielt. Wir wurden am nächsten Tag in die Schule eingeladen, haben die Schule gezeigt bekommen, die haben da Musik gemacht auf einmal, haben uns ganz stolz ihren Laptop gezeigt, den sie haben und eine Freundin, die dabei war, die ist Lehrerin. Und die hat dann eine Schulführung bekommen von dem Direktor und wir haben den Kindern dann Kleinigkeit mitgebracht. Wir wurden gerade in der Region Tete Batu so häufig eingeladen auf einen Kaffee, auf einen Tee. Und also da ist mir das extrem aufgefallen, diese Gastfreundschaft. Und die haben sich wirklich und ehrlich gefreut, uns zu sehen und wir uns genauso.
Ja, also eigentlich finde ich nochmal gut, dass du das sagst, weil manchmal habe ich so das Gefühl, Lombok hat so ein bisschen noch den Ruf, dass es so gefährlich ist irgendwie oder sowas. Und also, wie du sagst, die Leute sind da so gastfreundlich, also mindestens genauso wie hier, da braucht man auf jeden Fall keine Angst haben.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich hab heute, also ich glaube, die Reise nach Lombok ist die Reise, von der ich am meisten Telefonnummern mit nach Hause gebracht habe.
Ah, ja, witzig.
Einheimischen. Wir haben ganz viel über WhatsApp gemacht, von Leuten, die im Hotel gearbeitet haben, von jemandem, der uns gefahren hat. Und die schicken mir ab und zu immer mal noch irgendwie ein Bild, eine Nachricht. Wir sind dann auch so im Austausch. Und irgendwie ist es total herzlich gewesen. Und die fragen dann, wie geht's den Kindern? Und ja, also das habe ich schon sehr, sehr warm und offenherzig wahrgenommen. Nicht nur in Tete Batu, auch in den anderen Regionen.
Ja.
Also das fand ich schon sehr außergewöhnlich.
Ja.
Genau. So, Tete Batu, wie geht's weiter?
Also was wir schon zweimal gemacht haben, ist, dass wir dann quasi von Tete Batu mit dem Roller quasi einmal komplett über die Insel gefahren sind. Ich glaube, man kommt da vorbei, das heißt Sembalun. Und das ist so quasi mitten im Land. Nicht, also es fühlt sich zumindest so an, weil drumherum sind eigentlich nur Berge und Felder sozusagen. Und da hat man auch das Gefühl, da ist niemand. Und ich kann mich auch erinnern, dass wir, glaube ich, beide Male fast mit dem Roller stehen geblieben sind, weil es halt schon bergauf geht irgendwie und diese kleinen Roller, zumindest die, die wir damals noch benutzt haben, nicht so gut, sage ich mal, den Berg es rauf schaffen. Aber es ist schon, yeah, man schafft es dann so mit 20 km rauf, dann kommen noch links und rechts die Affen raus und dann ist man da halt auf einmal in so, wieder in so einem Indonesien, finde ich, was man gar nicht kennt. Oder generell ist es auch, finde ich, übel krass in Lombok. Also der Süden ist ganz anders als der Norden. Also der Süden ist wirklich, sind diese Strände, aber es ist auch so von der Landschaft eher trocken. Genau, und von dort das fährt man dann quasi weiter in Norden, dann ist es halt super grün immer noch und es bleibt auch so grün. Und ich habe das Gefühl, also da habe ich nur Dschungel im Kopf irgendwie. Und da sind dann noch super viele Wasserfälle, also auch mit die schönsten, so die wir kennen aus Indonesien zum Beispiel. Gerade der Sendangile-Wasserfall ist richtig, richtig schön und da ist auch immer noch wenig los. Und das ist dann auch der Ort quasi, in dem die und das ist dann auch der Ort quasi, wo die Leute starten, auf den Rinjani zu kommen. Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Orte, je nachdem, ob man zum Beispiel aus dem Norden oder eher aus dem Süden, Osten so startet. Aber da sind auf jeden Fall auch ganz viele Tracks, die man starten kann auf den Rinjani, wenn man die Zeit und die Kraft auf jeden Fall dazu hat.
Noch als Ergänzung zu Tete Batu, weil du jetzt gerade die Wasserfälle angesprochen hast. Da gibt's auch unglaublich viel in der direkten Umgebung von Tete Batu. Also wenn man im Ort ist und fährt eigentlich die Straße Richtung Vulkan hoch, dann geht's zwischen den Häusern. Teilweise ist ein kleines Holzschild und da ist ein Pfeil mit Waterfall oder so. Und die sind teilweise, wir waren an einem Wasserfall, der war nicht eingezeichnet auf Google Maps sogar. Es gibt auch noch ein paar bekanntere. Aber wer so Wasserfälle geil findet, das ist auf jeden Fall rund um den Vulkan echt wirklich außergewöhnlich, auch riesige Wasserfälle, also wir waren in einem der, ich glaube, Terjun Sarang oder so hieß der, nee, Sarang Valet hieß der, der ist quasi in wie so einem, nicht eine Höhle, aber wie so ein Canyon, da läuft man im Endeffekt die ganze Zeit einem Fluss entgegen und ganz hinten kommt wie in einer Höhle von oben einfach Wasser in so einen Pool gefallen, also da gibt es schon richtig, richtig coole Sachen, ja.
Das ist auch eh so, finde ich, das Ding, wenn man so, also zum Beispiel, als ich das erste Mal auf Bali war, da gab es einen Wasserfall. Also es gab natürlich mehrere, aber man kannte nur den einen.
Aber ich finde auch gerade, das zeigt jetzt auch nochmal, dass es sich gerade in Indo oder auf Lombok oder in Bali eben sich lohnt, einfach mal einen Roller zu schnappen und rumzufahren und selber zu gucken. Und wenn da eben Wasserfall steht, einfach mal zu folgen und zu gucken und selber rauszufinden. Und dann meistens wird man echt positiv überrascht und steht dann vor einem coolen Wasserfall wie du jetzt und sagst, wow, der steht noch nicht mal auf Google Maps und der ist ja richtig cool. Wir hatten einen richtig coolen Tag da. Deswegen, das lohnt sich schon auch einfach mal selber irgendwie zu gucken oder einfach mal den Schildern zu folgen.
Genau, einfach mal. Man hat ja nichts zu verlieren. Also wie gesagt, die Leute sind ultra freundlich und die helfen einem auch. Also wir sind auf dem Weg zum Wasserfall unterwegs, sind uns zwei Kinder entgegengekommen, die haben sich umgedreht und haben uns dann einfach zum Wasserfall gebracht. Und die wollten nichts von uns, sondern die sind dann einfach nochmal baden gegangen und waren dann mit unseren Kindern im Wasserfall. Und auf dem Rückweg sind wir an so einer Bambushütte vorbei, die in den Reisfeldern stand und die haben gerade einen Kaffee gemacht und haben die gesagt, ja, setzt euch doch, wollt ihr einen Kaffee? Und das war, wie gesagt, einfach, das kam aus dem Nichts, weil wir gesagt haben, komm, ach, da steht Wasserfall, wir laufen da mal hin. Und das war nicht weit. Wir sind dann gefühlt durch den Hof von einem Wohnhaus. Ne, da stand dann eine Frau, die hat dann gesagt, ach ja, hier für, keine Ahnung, 20 Cent könnt ihr den Roller abstellen. Das haben wir dann gemacht. Und dann hat die gesagt, ja, und dann dürft ihr zum Wasserfall, hat uns dann in eine Richtung geschickt, durch den Hinterhof oder durch den Garten. Und auf einmal standen wir mitten in den Reisfeldern und sind runter und haben dann gedacht, wo ist der denn jetzt? Ne? Und dann gucken wir um die Ecke und dann fällt der so 20, 25 Meter runter, bist du komplett alleine. Der war so seicht, dass quasi die Kinder bis unter das Wasser laufen konnten und das Wasser ging ihnen trotzdem nur so bis zum Bauch. Also es war schon cool und das war auch einfach so nicht im Reiseführer oder irgendwo gefunden, sondern dann einfach mal drauf los und ja, lohnt sich manchmal da auch einfach so auf das Bauchgefühl zu hören.
Ja, auf jeden Fall.
Habt ihr noch weitere Empfehlungen? Mir fällt da noch der Pink Beach ein. Wart ihr da mal?
Nee, da haben wir tatsächlich, hatten wir immer gehört, dass es nicht so wirklich pink sein soll.
Ja, habe ich auch gehört, aber ich war selbst nicht da. Ja.
Ja.
Ja, die Straße dorthin ist nicht so toll, nee, oder war immer nicht so toll. Das ist
beschwerlicher dahin zu kommen, ne? Das ist ja so im Südosten unten in diesem Zipfel.
Genau, wir hatten so gehört, wir dachten, das ist ein bisschen so ein Touris-Game, ehrlich gesagt.
Ja, deswegen hat es mich jetzt interessiert, weil ich selbst noch nicht da war. Ne?
Nee, ich selbst noch nicht wir da waren am Pink Beach in Flores, der hat sich gelohnt.
Der hat sich rentiert, okay. Haben wir noch was?
Nee, ich glaube nicht, also das ist, ja, Sengigi gibt's auch, aber das ist nicht so unseres. Deswegen nicht sind ja irgendwie, genau, also das ist, ist eher, finde ich, so, sag ich mal, Auswanderer, die aber schon Ü60 sind. Ist ja nicht schlimm, aber es ist halt nicht unser Milieu und keine Ahnung.
Ja.
Deswegen, ja, ist nicht
wir
so unser
Wir waren schon ein paar
Ort.
Mal dort und man muss auch sagen, die Strände dort sind auch schön und das liegt direkt an den Gillies, also für viele vielleicht auch ganz praktisch, sage ich mal, von der Location.
Aber das ist auch viel los. Es ist halt in der Nähe von der Hauptstadt. Ja. Wir finden die Gillies da schöner, einfach rüber.
Ja. Ist nicht ganz unseres.
Ja.
Also wir waren eine Nacht in Sengigi letztes Jahr, also so auf der Durchreise auf die Gillies und meine Tochter war da dann nochmal surfen. Also das hat sich dort dann ganz gut angeboten. Aber da ist, wie ihr sagt, schon ein bisschen mehr los, größere Hoteldichte, dementsprechend auch ein bisschen mehr Tourismus, liegt sicherlich auch eben an der Nähe zu Bali, dass man von da relativ schnell eben rüberkommt und der Nähe zu den Gillies. Aber wie gesagt, man kann da auch surfen, gibt ein großes Angebot an Hotels, Restaurants etc. Also wer in der Richtung was sucht oder auf dem Weg von den Gillies oder zu den Gillies irgendwie noch einen Stop oder sowas braucht, kann sich das auf jeden Fall mal anschauen.
Es sind doch eher so größere Hotels, ne? Also wirklich Hotels, sag ich mal, mit Frühstück, Mittag, Abendessen so ungefähr. Das gibt's da schon, ne? Also so Resorts fast schon, finde ich, ist mir aufgefallen. Mhm. Also das gibt's, finde ich, in Kuta weniger. Und das gab's da, also da gibt's auch Namen, so die man kennt, oder? So ein Radisson Blue vielleicht oder so, sag ich mal. Das wäre dann eher so Sengigi.
Mataram ist ja die größte Stadt. Oder Hauptstadt, wenn man so nennen will, der Insel. Ist die sehenswert? Lohnt sich's dahin zu gehen?
Also ich weiß, es gibt eine große Moschee und die ist auch schön. Aber das war, ich weiß nicht, generell sind wir zum Beispiel auch in Bali jetzt nicht so die Leute, die halt in die Städte gehen irgendwie. Also wir gehen jetzt hier auch nicht nach Denpasar. Und man hat da meistens eher viel Verkehr. Vielleicht kann man sich auch Streetfood mal angucken und sowas. Das ist vielleicht dann auch ganz cool. Aber das ist jetzt nicht so, also das Erste, wo ich jetzt den Leuten sagen würde, so, hey, geht da auf jeden Fall vorbei. Wenn man vielleicht länger Zeit hat und dran vorbeifährt, dann würde ich sagen, ist es auf jeden Fall nicht schlecht.
Glaube ich, so ein paar Präferenzen genannt. Was wären denn so Lieblingsorte oder was ist euer persönlicher Lieblingsort auf Lombok?
Ich würde wahrscheinlich schon sagen, Kuta ist unser liebster Ort,
ja, das sind wir
weil
immer.
Wir beide halt gerne surfen. Wir mögen die Strände da. Mhm. Es gibt immer noch viele Warungs, aber auch eben ein bisschen westliches Essen. Wenn wir nach Lombok gehen, sind wir meistens zwischen 2 und manchmal sogar 4 Wochen dort. Deswegen mögen wir dann auch gerne ab und zu mal unseren Cappuccino oder sowas. Wir gehen
nicht
ganz
den Lombok-Copy.
Ja, genau, der Lombok-Copy. Also den muss man einmal probieren.
Nach dem
wenn
Surfen
man da
geht
der
auch, genau.
Wenn es gar nichts anderes gibt, aber
genau.
Soll kein Bashing sein, aber ich glaube, ich brauche es nicht zwingend.
Ja, genau.
Wenn mit viel Kondensmilch, dann geht's wieder.
Ja.
Ansonsten haben wir auch noch ein Hotel quasi, das ist das Ember Hotel, das liegt so ein bisschen außerhalb von Kuta. Wie heißt der Strand da, weißt du das? Oder der Surfspot?
Nee, da glaube ich fast keinen Namen. Ist in der Nähe von Solong Belanak und das ist einfach so, weiß ich nicht, einfach komplett unberührter Strand und dann das Hotel dran.
Genau.
Frühstück, Mittag, Abendessen kannst du quasi am Strand essen sozusagen. Da laufen auch abends die Büffel lang und das ist wirklich ein richtig schöner Sandstrand inmitten von nirgendwo und die ganze Region darum und so ist halt auch echt schön.
Und man hat da so ein, also das Hotel quasi direkt am Strand und ich finde, das hat man gerade auf Bali irgendwie
generell aber das selten.
Selten, genau. Ja. Und es ist aber immer noch vom Preis her völlig in Ordnung. Ne? Also wir haben da um die
50
Euro die Nacht bezahlt mit Frühstück im Doppelzimmer. Und ich finde, das ist echt super. Und da hält man es einfach richtig gut aus. Das ist so richtig Urlaubsfeeling, eben direkt am Strand. Und ja, das ist echt ganz cool. Deswegen würde ich sagen, das ist schon auch einer unserer liebsten Orte da. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Aber an sich ist halt alles immer geil.
Ja, es fällt uns immer schwer, ja, uns irgendwie festzulegen.
Ja, ist ja auch schwer bei der Fülle an schönen Orten. Aber ich möchte an der Stelle ganz kurz einen Einwurf machen. Und zwar, wir werden auch wieder in die Shownotes eine Karte packen, wo wir jetzt die ganzen Orte, über die wir sprechen, oder auch das Hotel, die Strände einfach nochmal verlinken, weil es meistens ja einfach ein bisschen schwierig ist, das sich alles zu notieren oder auf die Schnelle zu merken. Packen auch natürlich den Link in die Shownotes zu eurer Seite und eben auch dann nochmal den Link zu dem Hotel, das ihr entsprechend gerade eben genannt habt. Dann seht ihr da draußen auch, wo das ist, wo sich das befindet, und könnt euch das mal in Ruhe anschauen. So, letzter Punkt in dem Abschnitt. Welche Gegenden würdet ihr denn so für einen Start empfehlen, wenn man jetzt das erste Mal auf Lombok ist? Habt ihr vielleicht sogar eine Routenempfehlung für so eine 2 Wochen Inseltour, sag ich mal? So einfach mal kommt euch da was in den Sinn?
Ich finde, man kann eigentlich eine gute Route machen, wie gesagt, weil das eine kleine Insel ist und man kann da locker, also wir sind da immer mit dem Roller rübergefahren und das geht echt easy. Und dann würde ich so ein bisschen gucken, vielleicht, wenn man jetzt, sag ich mal, mit dem Flugzeug ankommt, dann würde es eigentlich Sinn machen, erstmal Richtung Süden zu fahren, weil der Flughafen, ich glaube, du bist in Kuta so in 35 Minuten, in Selong Belanak in einer Stunde oder so, dann würde ich einfach, was weiter weg ist, anfangen, also vielleicht Selong Belanak für die schönen Strände und auch ein bisschen surfen schön, dann nochmal nach Kuta, da hast du quasi immer noch das Gleiche, surfen, schöne Strände, aber hast noch mehr Cafés und sowas, also kannst da nochmal quasi vielleicht auch eine Massage abholen oder sagen, hey, ich will nochmal irgendwie eine leckere Pizza essen oder so, weil das geht jetzt dann vielleicht erstmal nicht mehr. Dann würde ich hochfahren Richtung Tete Batu, was du ja auch gesagt hast, was richtig schön ist, und da dann wirklich so richtig schön ins Grüne rein, Wasserfälle mitnehmen, Reisfelder mitnehmen und einfach diese Dorf-Vibes mitnehmen. Und dann kann man eigentlich gut, also in einem Tag quasi einmal rüberfahren über die Insel, Richtung Norden fahren, da auch nochmal zu den Wasserfällen, und wenn man Bock hat, kann man gerne auch noch auf den Rinjani gehen. Und von dort ist man sogar dann relativ nah bei den Gillies. Das heißt, man kann sich dann eine oder zwei oder drei der Gillies raussuchen. Ich glaube, die Fährfahrt von Lombok, quasi von Lombok-Festland auf die Gillies, sind auch nur 15 Minuten. Also ist echt super easy. Mhm. Und dann ist man schon auf den Gillies, also auf den bekannten Gillies. Und ja, von dort könnte man dann theoretisch, wenn man will, mit dem Speedboot nach Bali rüberfahren. Oder man müsste halt zurück zum Flughafen zum Beispiel und dann halt zurück nach Deutschland fliegen oder wo auch immer man herkommt.
Sehr cool. Also ich glaube, das waren mal ein paar schöne Eindrücke für diejenigen unter euch, die vielleicht noch nicht da waren oder die vielleicht schon mal dort waren und noch ein paar neue Ziele suchen. Wer nach Lombok reist, sucht ja oft das schon oft zitierte ursprüngliche, also so vermeintlich das Bali von vor 30 Jahren. So wird das ja oft romantisch vielleicht dargestellt, haben wir ja schon so ein bisschen angerissen. Findet man das hier? Und wenn ja, wo? Habt ihr da Tipps für Ziele, die so abseits der ausgetretenen Pfade liegen? Sofern es die gibt?
Ich finde, du hast es eigentlich auch schon gut gesagt mit Tete Batu, was theoretisch bekannt ist auf Lombok, aber trotzdem ist es noch abseits der Touristenpfade, oder es fühlt sich zumindest so an. Und ich finde, das hat man eigentlich fast überall auf Lombok. Außer, sag ich mal, ich sag, Kuta ist vielleicht nicht so. Und Sengigi wahrscheinlich auch nicht. Aber ansonsten, wenn du einfach über Lombok rüberfährst und die nicht so bekannten Orte dir anschaust, dann ist es auf jeden Fall abseits der Touristenpfade und fühlt sich sehr, sehr ursprünglich an.
Jetzt wollen wir mal ein bisschen über ein paar praktische Reisetipps sprechen, also alles, was man wissen sollte, bevor man seine Reise nach Lombok antritt und plant. Da könnt ihr gern mal ein bisschen Input geben. Wie kommt man denn am besten auf die Insel? Also zum Beispiel aus Europa. Ich sag mal, ich bin jetzt in Deutschland, Schweiz, Österreich und möchte gerne dahin. Oder ich bin eben auf Bali oder in anderen südostasiatischen Ländern und möchte nach Lombok reisen. Wie mache ich das am geschicktesten?
Also eigentlich ist es wirklich einfach. Lombok hat quasi einen Flughafen. Das heißt,
auch international, würde ich sagen.
Man kann international reinfliegen. Ja. Oder wenn ihr von Bali kommt oder von einer anderen indonesischen Insel, könnt ihr immer die Fähre nehmen. Fähre bedeutet hier immer quasi, es ist ein sehr großes Schiff, mit dem auch Autos drauf können. Die sind dann immer sehr langsam.
Hm, aber
dafür
auch
sehr günstig. Also ich glaube, von Bali nach Lombok braucht man so 5-6 Stunden mit der Fähre.
Aber wir haben die schon sehr aufgenommen.
Ja, wir haben schon sehr
ist geil.
Es lohnt sich. Wir haben immer für 2 Personen mit Roller 10 Euro bezahlt. Mhm. Also geht. Kann aber auch gut mal länger dauern. Oder ihr könnt eben auch mit dem Schnellboot fahren. Das geht dann ein bisschen zackiger. Da gibt es aber auch großen Wellengang. Es kann dann auch mal wild werden.
Ja, die kleinen Boote, die sind manchmal ein bisschen fragwürdiger. Es geht, ja. Aber dann würde ich auch gucken. Also ist auch ein bisschen wichtig zu gucken, wo man hin will auf Lombok, weil die Häfen liegen, also der Feierhafen ist zum Beispiel anders, wo das Schnellboothafen ist und so. Also da vielleicht würde ich dann in unseren Reiseführer schauen oder dass ihr online nochmal genau guckt, wo ihr ankommt. Aber an sich kommt man schnell rüber nach Lombok.
Genau, und man kann auch mittlerweile...
Und es ist auch alles günstig.
Natürlich fliegen. Wir sind jetzt auch schon einmal geflogen von Bali nach Lombok. Und das geht 15 Minuten. Waren wir, glaube ich, da. Das ging richtig schnell.
Also ich bin letztes Jahr von Singapur aus nach Lombok geflogen.
Ah, ja.
Da ging, glaube ich, mit Scoot, glaube ich, war die... Mhm. Die Airline von Singapur aus, und die gingen, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut, wie es aktuell ist, aber die gingen, glaube ich, so 2 oder 3 Mal die Woche, die Flüge direkt von Singapur
nach Lombok,
weil ja, ansonsten muss man ja aus anderen Ländern häufig dann über Bali.
Über Jakarta wahrscheinlich auch, ne? Genau, dass man so einen kleinen Zwischenstopp hat, ja, das stimmt.
Und wann wäre denn so die beste Zeit, um nach Lombok zu reisen? Was ist so die beste Reisezeit, wenn es die denn gibt?
Wahrscheinlich in der Trockenzeit. April bis Oktober ist die. Ich muss sagen, es kann immer mal zwischendurch natürlich auch trotzdem regnen, aber das ist so eigentlich die beste Reisezeit. Mhm. Allerdings möchte man jetzt zum hauptsächlich Surfen kommen, gerade in Kuta, dann ist tatsächlich die Regenzeit besser, weil die Wellen, also der Swell ist einfach besser.
Ja, der Wind ist vor allem besser. Ah. Also viele der Surfspots im Süden sind besser quasi zur Regenzeit, weil da die Winde besser stehen und dann sind die Spots einfach besser.
Da hast du recht, da spricht der Erfahrene. Ich gehe immer nur mit surfen. Ich weiß nicht genau,
come
wann
on.
Und wie.
Du nimmst immer die größten Wellen. Ja, genau, aber das ist das Coole. Also deswegen kann man eigentlich fast das ganze Jahr rüber nach Lombok, wenn da ein bisschen Regen nichts ausmacht.
Genau. Regenzeit heißt auch oft, dass es halt nachts regnet und tagsüber aber okay ist. Sagen wir auch immer, es gibt natürlich auch ein paar Wochen oder Monate, wo es mal vielleicht ein bisschen mehr regnet. Das ist meistens so Dezember, Januar oder eher Januar, Februar vielleicht.
Ja. Nur auf den Rinjani werde ich vielleicht nicht zur Regenzeit, da wird man wahrscheinlich weggespült.
Ja, und dann
oder man sieht einfach nichts,
so
genau.
Das wäre sehr ärgerlich.
Ja, stimmt.
Es verhält sich ja wie in den meisten anderen südostasiatischen Ländern auch so, dass man halt sagt, es gibt eine Trockenzeit und eine Regenzeit. Und unter der Regenzeit muss man sich nicht zwingend einfach Wochen und monatelangen Regen vorstellen, sondern das kann mal Schauer auch am Nachmittag sein. Aber auch da, das kann sein, muss aber nicht. Das heißt, ich würde auch sagen, grundsätzlich muss man sich jetzt nicht zwingend an die Trockenzeit halten, wenn man kein Problem damit hat, auch dass man Nachmittag vielleicht regnet. Man kann aber auch Glück haben, dass man einfach trotz allem keinen einzigen Tropfen Regen zu sehen bekommt. Deswegen glaube ich, ist man da schon sehr flexibel. Was vielleicht noch für Familien mit Kindern oder gerade schulpflichtigen Kindern interessant sein kann, ist, dass eben April bis Oktober die beste Reisezeit ist. Also das ist auch die Zeit, in der wir letztes Jahr da waren. Und das war wirklich durchgängig eigentlich sehr, sehr schön. Das sind halt eben die europäischen Sommerferien. Andere Ziele in Südostasien ist ja im Sommer, im europäischen Sommer, nicht unbedingt ideal zum Bereisen, wenn man jetzt nach der Kategorisierung Trockenzeit, Regenzeit geht. Das ist in Indonesien anders.
Das stimmt. Vielleicht, und ich finde, man muss sich da auch keine Sorgen machen, vielleicht.
Ja.
Das heißt nicht, dass es hier wie in Italien dann ist oder so, dass dann alle in Urlaub fahren und dann auf einmal alle Strände voll
absolut,
sind, sondern
ja.
es macht fast keinen Unterschied.
Ja, also das ist meine Erfahrung auch als Papa von einer schulpflichtigen Tochter, dass eben die Preise vor Ort sich trotzdem in den europäischen Sommerferien dort normal verhalten.
Ja, also
das heißt,
auf jeden Fall.
Da sind die Flugpreise vielleicht mal ein bisschen teurer, weil es eben Ferien sind. Aber vor Ort, sage ich jetzt mal ganz doof, interessiert das nicht so viel, ob in Deutschland jetzt gerade Ferien sind oder nicht. Das heißt, budgettechnisch kann man da auf jeden Fall mit ähnlichem Budget und ähnlichem Preislage rechnen wie in den anderen Zeiten des Jahres auch. Ja, Budget-Thema, da wären wir irgendwie bei den Unterkünften. Ihr habt auch schon ein bisschen die eine oder andere genannt, beziehungsweise welche Art von Unterkünften es gibt. Indonesien ist bekannt für Homestays. Wie sieht's grundsätzlich aus auf Lombok? Die Infrastruktur der Unterkünfte, Hotels, Homestays, was empfiehlt ihr da, was gibt's alles?
Also du hattest ja schon ein bisschen gesagt, es wurde oder es hat sich ja schon was getan auf Lombok. Das heißt, da wurde, oder sag ich mal, was die Leute auch wollen, ist Komfort natürlich. Und deswegen sind da auch schon viele hoch- oder höherklassige Hotels jetzt, sag ich mal, dazugekommen. Also das findet man auf jeden Fall auch Resorts und was man alles, genau, Beach oder so Sachen halt, die am Strand sind, sag ich mal, mit so Beach Huts oder sowas.
Oder mittlerweile auch diese Bamboo-Hotels, die man vielleicht auch aus Bali kennt.
Mhm. Genau, genau, aber ich würde sagen, sonst das Klassische sind schon, also Lombok ist schon in meinen Augen noch viel Homestay auch.
Ja, ja. Auf jeden Fall, so Guesthouse. Also was kann man sich darunter vorstellen? Das ist quasi ein simples Zimmer mit wenig Dekoration, sage ich mal, mit einem Bett. Man hat ein eigenes Badezimmer, eben mit Toilette und Dusche.
Klimaanlage
eigentlich immer, Moskitonetz noch, wenn nötig. Ja. Und vor der Tür hat man so eine kleine Terrasse, meistens mit zwei Stühlen oder so. Und oft hat man auch noch Frühstück mit dabei.
Und ich finde, du hast halt immer die Experience mit, ne? Also du hast halt die Mutti, die dir was kocht.
Das das ist eigentlich auch das Coole daran, ne?
Und das, genau, und dann, also wenn uns dann manchmal die Leute so sagen, ja, welches Hotel empfiehlt ihr, 3 oder 4 Sterne? Und ich denke mir, nee, schon komplett falsch angefangen zu suchen. Sterne braucht ihr gar nicht so. Und ihr bezahlt viel weniger in so einem Homestay. Also sagen wir 20, 30 Euro die Nacht, aber habt dann irgendwie noch so eine geile Experience dabei.
Genau.
Und es ist nicht, also es ist sauber. Oder?
Genau. Ja.
Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja meistens dieser Trugschluss oder dieses Vorurteil, dass dann billig gleichzeitig schmutzig oder so bedeutet. Aber günstig bedeutet häufiger einfach und nicht dreckig.
Genau.
Also das heißt, wie du, Elena, gesagt hast, es ist dann halt vielleicht weniger Deko. Der Duschkopf hängt eben über der Toilette. Wenn das einen aber nicht stört, was überhaupt nichts ausmacht, dann kann man da eben für die Experience und es ist auch echt gemütlich, es gibt auch total schöne. Und eben den Kontakt zu den Familien bekommt man da so einfach, wie man das wahrscheinlich auf fast keinem anderen Weg bekommt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben ganz viele Kontakte irgendwie in Indonesien geknüpft. Und meistens waren das auch irgendwie Kontakte über die Unterkünfte. Wir haben, als wir dann irgendwann gesagt haben, wir wollen weiter und jetzt zum Thema Transport kommen wir ja gleich noch. Wir hatten dann überlegt, gibt es irgendwie so öffentliche Verkehrsmittel und haben dann aber einfach mal in der Unterkunft gefragt und dann war das dann aus, dass ja, ich frage mal meinen Cousin, ich frage mal meinen Onkel und dann hat er uns irgendjemand vermittelt und hat gesagt, ach, der kann euch da hinfahren. Der hat uns die Nummer gegeben, hat gesagt, hey, wenn ihr irgendwo hin wollt, schreibt mir einfach und das ging alles super easy und man hatte so das Gefühl, dann, dass das Geld irgendwie auch dann irgendwie an der richtigen Stelle ankommt.
Ja,
man
ja,
weiß es nicht immer, aber vom Gefühl her war das dann schon so, wenn ich in einem Homestay bin, dass ich das Gefühl bekomme, mit dem Geld, was sie von mir bekommen, gehen sie einkaufen und versorgen ihre Familie direkt. So, ne? Und das gibt einem dann, finde ich, auch was das Thema Nachhaltigkeit irgendwie doch irgendwie ein besseres Gefühl. Ob das denn immer so ist, weiß ich nicht. Aber ich würde mal schon schätzen, dass es in den größten Teilen
aber ja, das ist. Das ist wirklich das Coole an Asien einfach, ne? Also so ein es klappt immer alles. Und man muss eigentlich nur nachfragen.
Thema Fortbewegung, hab's gerade angesprochen. Wie bewegt man sich auf Lombok am besten fort?
Also wir sind seit seit wir geboren sind, quasi auf dem Roller geboren. Deswegen, also wir sagen immer, gerade auf solchen Inseln, wir sind schon Rollerfans. Man muss sagen, jetzt haben wir auch ein Kind. Das heißt, gerade in dem Alter ist es schwierig. Deswegen sind wir jetzt sogar auf Auto umgestiegen. Und da muss man sagen, kann man sich auch relativ easy leihen auf Lombok. Und dadurch, dass Lombok nicht Bali ist und es keinen Verkehr gibt, kann man mit dem Auto auch super über die Insel reisen. Ansonsten natürlich, wie du es jetzt gesagt hast, man kann auch dann auf Fahrer umspringen. Das heißt, man fährt nicht selber das Auto, sondern es fährt dich jemand. Und es gibt sogar auch noch sowas wie ein Shared-Taxi zum Beispiel oder Shared-Minivan zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Kuta bin, auf die Gilis will, dann bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, der dahin will. Das heißt, du gehst dann in so einen kleinen Office und sagst, ja, morgen möchte ich auf die Gilis. Und dann sagt er, ja, ich habe hier noch 6 andere Leute, die wollen da auch hin. Dann teilt man sich natürlich den Preis und dann holen die dich am nächsten Morgen halt ab, so wie alle anderen auch. Und dann fahrt ihr da gemeinsam halt zum Beispiel Richtung Gilis.
Ja. Also diese Travel Agencies mit den Minibussen, wo man sich dann einfach einen Sitz einbucht, über die könnte man sich theoretisch auch einen Fahrer oder eine Fahrerin, meistens sind es Fahrer, buchen. Oder man spricht einfach in der Unterkunft jemanden an. Die organisieren das sehr, sehr gerne. In der Hauptstadt und um den Flughafen gibt es, glaube ich, Grab.
Naja, das stimmt. Gojek. Mataram Sengigi wahrscheinlich auch noch, genau.
Genau. Ist es Gojek oder...
Ich das glaube, ist beides Gojek wahrscheinlich. Gojek und beides. Grab, wahrscheinlich beides, ja.
Wir sind nämlich mit, wir haben uns dann ein Taxi nämlich vom Flughafen nach Kuta genommen und wollten dann, weil unser Hotel ein bisschen außerhalb war, dann wieder ein Taxi in den Ort reinbuchen und das ging dann nicht, weil Kuta eben nicht mehr im Gebiet war, wo man sich ein Taxi eben rufen konnte. Deswegen war das nur, Sengigi ging es wieder, Mataram ging es und in Flughafennähe.
Also genau, dort ist es deswegen möglich. Haben wir
ja, das stimmt. Nicht.
Deswegen haben wir da auch Gojek gar nicht so auf dem Schirm. Also da selbst wenn man Essen bestellt, das würden wir hier auch mit Gojek zum Beispiel machen. Und in Lombok muss man dann, weiß ich nicht, beim Restaurant anrufen sozusagen oder eine WhatsApp schicken, wie die das da halt immer machen. Aber wie du sagst, man fragt dann halt der Unterkunft nach und dann haben die schon den Kontakt und dann kriegt man so halt einen Fahrer oder was auch immer man braucht.
Das wird alles schon irgendwie passend gemacht immer, ne? Genau. Du hast gerade Essen bestellen gesagt. Kommen wir dann zum kulinarischen Teil. Wie sieht's da auf Lombok aus? Was wird auf Lombok gegessen? Unterscheiden sich so die Gerichte von der indonesischen Küche oder von balinesischen Küche? Was sind typische Gerichte, die man mal probieren sollte?
Ist schärfer, oder? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall schärfer. Ich habe
schärfer
in Erinnerung, ich weiß es nicht.
Also es ist auf jeden Fall sehr ähnlich oder gleich. Nasi Goreng natürlich. Es gibt viel Curry, Satay, Fisch natürlich auch. Es gibt aber auch westliches Essen natürlich, also Pizza, Burger und so weiter. Aber so ein Curry ist schon auf jeden Fall.
Ich habe auch das Gefühl, wir essen viel Curry auf Lombok.
Ja, mehr als hier.
Ja, ist auch anderes Curry. So mehr ein bisschen mit Kokosmilch, glaube ich, ne? Schon lecker.
Jetzt seid ihr seit kurzem zu dritt unterwegs und habt euren kleinen Sohn Luke dabei. Ja, ich habe es ja auch schon erzählt und viele wissen es ja schon. Ich habe auch 2 Kinder, mit denen wir oft unterwegs sind. Und daher würde mich jetzt mal besonders interessieren, wie sich für euch das Reisen verändert hat, wenn man als Familie unterwegs ist, gerade in einem Land wie Indonesien. Wie ist das für euch, mit Baby in Indonesien zu reisen oder jetzt speziell auf Lombok?
Also wir waren witzigerweise schon mit Duke auf Lombok. Es war seine erste Reise, glaube ich. Ne? Wie alt war er? 4 Monate oder so?
Ja, und hat alles gut geklappt, kann ich schon mal gleich sagen. Wie gerade schon angesprochen, wir sind halt aufs Auto umgestiegen. Also das ist was wir abgegradet haben, weil wir auch einfach viel mehr Zeug dabei haben. Also ich weiß nicht, wie du oder ihr das macht, aber wir haben so viele Sachen dabei. Da müssen wir uns auch dran gewöhnen, was man wirklich braucht und was eben nicht.
Ja. Aber das klappt auch noch. Das ist ein ewiges Learning. Also ich glaube, das ist bei jedem Mal packen, lernt man ein bisschen mehr dazu, wie man reduzieren kann.
Ansonsten finde ich, dass die hier, also das wird man auch schnell feststellen, die Leute sind halt super kinderfreundlich hier, also nehmen einem das Kind ständig ab, wenn man im Restaurant oder sowas unterwegs ist. Ja. Und ich finde auch im Hotel, egal wo wir zumindest waren, war immer Babybett auch eigentlich am Start, so wenn man es haben wollte. Also da waren wir auch teilweise positiv überrascht, dass selbst in so kleineren Homestays, die so, ah ja, wollt ihr ein Babybett? Wir so, ja, okay, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, ich hätte auch bei uns im Bett schlafen können, so, aber nehmen wir. Ich würde sagen, das Einzige, was schwierig ist mit Kind, oder zumindest wenn er noch sehr klein ist, genau, ist es halt zum Beispiel, dass es halt sehr warm ist natürlich die ganze Zeit. Genau. Und am Anfang muss man natürlich gucken, dass man dann halt ja mehr im Schatten unterwegs ist, genau, guckt, dass man eine Klimaanlage hat und so.
Genau, man muss sagen, unser Baby ist halt hier geboren in Indonesien. Das heißt, es war hier schon in Indonesien, als es sehr, sehr, sehr klein war. Genau,
mittlerweile ist auch lockerer.
Genau, jetzt ist er 10 Monate alt, jetzt kommt er gut mit der Hitze, klar. Genau. Wir gucken halt immer. Gut
akklimatisiert.
Genau, aber wir gucken halt auch immer, wir haben immer so einen kleinen Ventilator dabei oder ziehen eben längere Klamotten an für die Sonne, also als Sonnenschutz oder eben auch als Mückenschutz. Ja. Also sowas, darauf achten wir halt und jetzt.
Aber ich würde sagen, so wie du es auch gesagt hast, die Kinder werden es geil finden. Also auch mit anderen Kids zu spielen und einfach wie offen alle sind und es ist schon cool.
Genau. Also irgendwie hat sich vieles verändert und doch nicht so viel.
Ja. Genau. gibt's jetzt Dinge, die ihr groß anders macht als früher, wenn ihr jetzt an die Wahl der Unterkunft, ans Transportmittel oder an die grundsätzliche Tagesplanung denkt?
Ja, ich glaube, wir geben ein bisschen mehr Geld aus, weil wir einfach ein bisschen mehr Komfort haben wollen.
Also eine Klimaanlage ist schon gut. So, früher hätten wir noch vielleicht mal einen Raum ohne Klimaanlage verwendet.
Ja.
Genau, das heißt, da guckt man schon ein bisschen mehr, dass man sich wohlfühlt. Teilweise haben wir es auch so gemacht, dass wir zum Beispiel geguckt haben, dass wir eine Küche mit drin haben, einfach weil wir auch noch so ein bisschen für ihn was kochen mussten. Aber ich glaube, das ändert sich halt auch schnell mit dem Alter. Ne? Sobald er normal essen kann, was wir essen, dann ist das auch wieder so. Also deswegen würde ich sagen, hat sich gar nicht so viel geändert. Aber man versucht es, glaube ich, ein bisschen komfortabler für alle zu machen.
Genau, und wir nehmen natürlich auf ihn Rücksicht. Also er sagt quasi, wann wir wo los können. Also wenn er jetzt Mittag schläft, dann schläft er jetzt. Genau, wir versuchen uns daran zu orientieren, weniger zu planen und noch spontaner zu sein.
Aber so macht
es
ja am meisten Spaß.
Ja, das ist aber auch, glaube ich, der wichtigste Tipp, dass man sich eine gewisse Flexibilität gönnt und gibt und dass es auch einfach okay ist, wenn vielleicht mal Pläne nicht so funktionieren, wie man sie vielleicht am Abend zuvor gemacht hat. Dafür ist man ja auch eigentlich auf Reisen und hat in den meisten Fällen wenig Termine oder keine Termine. Und dann ist es halt heute nicht der Wasserfall, sondern man chillt halt irgendwie am Strand oder geht dann doch nur mal an den Pool oder eben auch nicht. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da so den Rhythmus des Kindes aufnimmt und nicht auf Teufel komm raus sein Ding durchdrückt. Und ich glaube, das ist auch was man mit zunehmendem Reisen immer mehr lernt und versteht, dass man sich vielleicht die Tage nicht so voll ballert und dass es auch völlig okay ist, dass man, wie gesagt, nicht mehr alles vielleicht zwingend machen muss und sehen muss und es auch okay ist, einfach nur eine gute Zeit zu haben. Ne? Genau. Sind wir ja schon fast bei einer Empfehlung, was ihr Eltern denn empfehlen würdet, die mit Kindern nach Lombok reisen? Was gebt ihr damit auf den Weg?
Ja, ich würde sagen, einfach entspannt bleiben.
Go with the flow.
Go with the flow und nicht zu viele Sorgen machen. Also es gibt für alles immer eine Lösung, auch mit Kids. Es gibt immer irgendjemanden, der irgendwelche Spielsachen im Restaurant hat oder einen Hochstuhl hat oder, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die Cousine, die dann doch noch irgendein Babybett hat, das man da ausleihen kann oder sonst irgendwas.
Und ich finde auch für Leute, die vielleicht noch nicht in Asien waren, es klingt immer so aufregend, Lombok und boah, krass. Und es ist auch aufregend, aber die Leute haben ja auch alle Kinder. Und die haben die auch alle groß bekommen sozusagen. Und die Leute lieben auch alle Kinder hier. Und deswegen, man muss sich da gar nicht so Sorgen machen, dass das jetzt hier alles total verrückt ist. Sondern die Kinder haben am wenigsten Angst und am meisten Spaß. Und ich glaube, da kann man sich ein ganz gutes Beispiel nehmen.
Genau, dem ist nichts hinzuzufügen, würde ich sagen.
Okay, sehr gut.
So, wir nähern uns so ein bisschen dem Ende. Ich habe für euch mal noch 3 kurze und knackige Fragen vorbereitet. Und hoffe, dass ihr die auch kurz und knackig beantworten könnt. Ich schieße einfach mal los.
Das ist schwer.
Vielleicht könnt ihr entweder jeder für sich oder gemeinsam, wie ihr wollt, wenn sich's unterscheidet, dürft ihr auch gerne beide euren Favoriten nennen. Auf die Frage, was ist denn für euch der schönste Strand der Insel?
Ich sag Tanjung An. Über den haben wir ja vorhin schon gesprochen. Das ist für mich der schönste.
Würde ich auch sagen, aber ich sage einfach mal Pantai Serangan, weil den kennt keiner und da ist auch niemand und deswegen ist auch das für schön. Mich der schönste.
Wo erlebt man den schönsten Sonnenuntergang?
Wahrscheinlich irgendwo am Strand oder auf einem Berg.
Würde ich
aber
auch
an sich
sagen,
sind die überall schön auf Lombok.
Ich sag auch, ich sag am Strand. Ich mag es eigentlich immer am liebsten am Strand, wenn die Farben dann so toll werden.
Hm? Oh, darf ich eins sagen?
Ja.
Und zwar, es gibt in der Nähe von Kuta, wenn man Richtung, jetzt muss ich kurz gucken, Richtung Westen fährt, gibt's ein Café, da muss man quasi, wenn man zu den nächsten Stränden fahren will, muss man einmal quasi über den Berg drüber. Mhm. Und da gibt's das Ryan Café. Nennt sich das? Also Ryan, R-Y-A-N, Ryan Café. Mhm. Und das ist auch ganz cool, fand ich, zum Sonnenuntergang anschauen.
Und das Witzige ist, wenn wir schon da sind, quasi 10 Meter weiter hinten sozusagen oder 100 Meter weiter hinten sind so Fledermaushöhlen. Und wenn zum Sonnenuntergang da ist, quasi dann kommen die da alle aus der Höhle raus sozusagen. Und also es sind wirklich
Tausende
Fledermäuse über eine halbe Stunde lang, die da lang fliegen. Also,
und das ist auch richtig cool.
Ist ein guter Spot auf jeden Fall.
Ja.
Kann man, glaube ich, auch nicht verfehlen, weil ich glaube, da sind so riesige Schilder, irgendwie Batcave oder so.
Ja,
genau.
Da wird nochmal drauf hingewiesen. Und letzte Frage, habt ihr ein Lieblingsrestaurant?
Also wenn wir jetzt Warung sagen würden, dann würde ich sagen Warung Bude. Das ist so in Kuta, genau, das ist so... Also das kostet das Essen maximal 2 Euro und eine Riesenportion und es schmeckt einfach richtig geil. Und da essen wir auch oft Curry, aber auch so Hähnchen- oder Fischgerichte, das ist schon richtig lecker.
Und ansonsten gibt's noch Mamas Pizza und Elamu, das ist so ein Grieche, ist beides in Kuta, aber ist jetzt natürlich Grieche und Italiener, aber sind beide richtig, richtig lecker.
Kann ja trotzdem lecker sein.
Ja, sind sehr lecker.
Ihr seid ja auch das ganze Jahr über in Indonesien.
Ja, genau.
Es ist ja nur verständlich, dass man dann auch mal Bock hat auf, auf mal was
anderes. Auf eine Pizza.
Ist ja hier nicht anders. In Deutschland esst ihr ja auch nicht nur Deutsch.
Wir essen ja echt den ganzen Tag nur Schnitzel.
Das wäre geil. Weiß nur Weißwurst und Schnitzel.
Ja. Okay, so ganz zum Schluss. Wollt ihr uns vielleicht noch sagen, wo man euch finden kann, wo man euren Lombok-Reiseführer bekommen kann? Und was man tun muss, wenn man ein bisschen mehr über euch erfahren will. Erzählt mal kurz, schieß mal los.
Also ich würde sagen, damit ihr viele Bilder und Eindrücke auch zu den ganzen Sachen habt, die wir gerade erzählt haben, weil in unserem Kopf macht das alles super Sinn und sieht alles so schön aus. Und vielleicht könnt ihr euch noch gar nichts vorstellen. Deswegen What's Next Reisen auf jeden Fall auf YouTube und genauso auf Instagram. Da sind wir eigentlich so am aktivsten, würde ich sagen. Ne? Also YouTube kommt wöchentlich und Instagram in den Stories natürlich fast täglich. Und dann haben wir auch den Blog whatsnext.reisen und da findet ihr auch noch Infos zu Lombok und natürlich auch unseren Reiseführer.
Genau, würde ich auch sagen.
Super, also wir verlinken euch auf jeden Fall den Blog, den Instagram-Kanal, YouTube-Kanal und alles weitere, was ihr wissen müsst, den Reiseführer in den Shownotes, damit ihr direkt drauf zugreifen könnt und wie auch schon erwähnt, die Karte mit allen Tipps, allen Hinweisen und allen Empfehlungen. So, das war dann unsere Reise nach Lombok. Auf einer Insel zwischen Reisfeldern, Vulkan, traumhafte Strände. Ja, irgendwie spürt man hier dann doch noch so ein bisschen das Indonesien, das echte Indonesien. Ruhig, trotzdem lebendig, aber irgendwie so ein bisschen unaufgeregter, finde ich. Ne?
Auf jeden Fall. Ich habe auch jetzt wieder Bock, ehrlich gesagt.
Ja, ich möchte an der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch beide, Dominik und Elena von What's Next Reisen, an euch richten, dass ihr uns heute mal ein bisschen mitgenommen habt, Eindrücke, Geschichten, Tipps aus erster Hand gegeben habt und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sitzen hier nämlich auf Bali, ist gerade spät abends, weil Luke schon schläft und deswegen sind wir bei der Aufnahme etwas später und auch da, dass ihr noch wach geblieben seid extra, dass wir den Podcast aufnehmen konnten.
Klar, gerne. Wir wollen, dass die Leute eine geile Reise haben.
Ja, auf jeden Fall. Und wie schon erwähnt,
Schaut unbedingt auf whatsnextreisen.de vorbei und folgt auf Instagram, YouTube. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, Lombok selbst zu entdecken, auf faszinationsüdostasien.de findest du auch ganz, ganz viele Infos, Reisetipps, Inspirationen rund um die Insel und auch zu anderen Orten in Indonesien. Den Link dazu und zur Karte, den packen wir wie immer in die Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, erzähl es gern weiter an Freundinnen, Freunde oder an alle, die von denen du denkst, dass sie mal nach Lombok reisen sollten. Abonniert unseren Podcast, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram oder Facebook für noch mehr Ideen und Geschichten aus Südostasien. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Bis zur nächsten Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Bleib neugierig, bleib reiselustig und schau zusammen. Tschüss Dominik, tschüss Elna, danke euch.
Tschüss.